Übergehen in den öffentlichen Teil der Sitzung, der gemeinsamen Fachausschusssitzung und den Top 7 behandeln. Das geht um das Thema AfE-Berichterstattung. Wir haben dafür uns eine Stunde vorgenommen. Gucken, ob das einigermaßen noch einhalten können mit 10.30 Uhr. Da hat Rico Kaskel insbesondere noch mal viel Zeit, Mühe und Tränen drauf. Tränen nehmen wir, gehe ich immer davon aus, verwandt, das Thema AfE-Berichterstattung noch mal sich anzugucken. Zu dem, was wir jetzt dort haben. Und der wird uns das zusammen mit Kati Beiersdorf dann vorstellen. Und ja, dann würde ich einfach mal erstmal an Rico Kastel übergeben.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Genau, ich habe hier einmal das Papier aufgelegt. Ich hoffe, dass es jetzt alle sehen können. Ich werde auf die wesentlichen Punkte nochmal eingehen. Ich werde nicht alle Grafiken und Tabellen nochmal zeigen, weil das im Prinzip die Grafiken und Tabellen sind, die wir in der letzten Fachausschusssitzung auch schon vorgestellt haben, sondern mich eher auf unsere Erkenntnisse nochmal konzentrieren und das, wie wir das, was wir herausgefunden haben, am Ende zusammengefasst haben. Wenn das okay ist, Kati, würde ich dich bitten, ein Auge auf die Moderation noch zu haben, falls Fragen kommen und so, weil ich das neben den Teilen hier nicht so richtig sehen kann, wenn Hände gehoben werden.
Mache ich.
Super, danke. Genau, also hier haben wir unseren aktuellen Entwurf. Ich springe einmal zum Inhaltsverzeichnis, um zu zeigen, wie wir das aufgebaut haben. Wir haben erstmal einen kurzen Hintergrund nochmal zum ganzen Projekt und gehen dann in einem relativ umfangreichen Teil auf die konzeptionellen Ideen hinter den Standards, die wir betrachten, ein. Also das sind einmal die TCFD-Recommendations, die IFRS-SDS und die ESRS bzw. die Draft-ESRS oder Draft-Simplified-ESRS. Das sind also die drei, über die wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben. Wir vergleichen diese drei Standards, wir arbeiten Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus und gucken dann nochmal, was sich aus diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden letzten Endes auch schon an Fragen ergeben. Ja, das führt dann über in unsere empirische Analyse, wo wir eben beim letzten Mal auch schon die Tabellen und Grafiken gezeigt haben. Wir zeigen unsere Stichprobe natürlich zuerst, da sage ich auch gleich noch was dazu. Wir gucken, inwieweit überhaupt von den Unternehmen über Anticipated Financial Effects berichtet wird, schauen uns dann an, welche Herausforderungen wir identifiziert haben, beziehungsweise, um genau zu sein, wir schauen uns an, was berichtet wurde und ziehen daraus vorsichtig Schlüsse daraus, was Herausforderungen in der Berichterstattung sein können. Dann haben wir noch zwei, drei Punkte, die uns sonst noch aufgefallen sind in der Datenerhebung, die wir hier unter 3.4 unter Further Findings mit aufführen. Wir haben am Ende auch noch einen Appendix. Da haben wir einmal in Appendix 1 eine relativ umfangreiche Tabelle, wo wir die unterschiedlichen Frameworks und Standards nochmal miteinander vergleichen. Appendix 2 ist dann eine Liste mit den Jurisdiktionen, die die IFRS-SDS anwenden. Das ist wichtig. Dazu sage ich auch gleich nochmal was, warum das wichtig ist. Appendix 3 ist dann die Liste der Unternehmen, die wir in der Studie hier angeguckt haben und Appendix 4 ist dann nochmal die Ergebnisse für das Jahr 2025. Warum haben wir die Ergebnisse für das Jahr 2025 in den Anhang geschoben und nicht mit im Haupttext behandelt? Naja, weil wir haben festgestellt in der Datenerhebung, dass insbesondere bei den Unternehmen aus der Türkei, die wir in der Stichprobe haben, der allergrößte Teil, also 75% der Berichte für das Jahr 2025 noch nicht vorliegt. Aus den anderen Ländern in unserer Stichprobe ist es vollständig oder fast vollständig, bei der Türkei aber eben nicht. Und die Türkei ist in unserer Stichprobe das einzige Land, was die IFRS-SDS anwendet und was auch gleichzeitig einen relativ hohen Anteil an AfE-berichterstattenden Unternehmen hat. Die Ergebnisse, die wir für das Jahr 2025 haben, sind daher nicht unbedingt direkt, sag mal, aussagekräftig vergleichbar mit denen, die wir für das Jahr 2024 haben, weil eben die Stichprobe zumindest in einem Teil substanziell abweicht. Wir haben aber die Daten, soweit wie sie vorlagen, eben erhoben und wollten sie gern auch zeigen. Und das haben wir deswegen in Appendix 4 gemacht und ich kann das jetzt sagen, das, was wir sehen, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem für das Jahr 2024. Also diejenigen Unternehmen, die wir tatsächlich, für die uns Daten vorliegen, berichten ganz überwiegend, also ich sag mal so, vom Umfang her und so weiter, genauso wie im Vorjahr. Es gibt bei einzelnen Unternehmen Abweichungen, ja, aber es ist nicht so, dass wir jetzt eine großartige Veränderung sehen. Aber wie gesagt, in der Türkei, da können wir noch nicht besonders viel dazu sagen. Hier wäre es natürlich besonders interessant, weil es für die türkischen Unternehmen das zweite Jahr der Berichterstattung ist. Wir haben auch überlegt, ob wir noch länger warten und uns mehr Zeit geben, um auf weitere Berichte zu warten. Aber die türkischen Unternehmen haben, ich richtig im Kopf habe, bis Ende des dritten Quartals Zeit, um die Berichte vorzulegen. Und einige Unternehmen haben auch in ihren Geschäftsberichten schon darauf verwiesen, dass sie die TSRS oder IFRS-Berichte erst im September oder August vorlegen werden. Und es ist also nicht zu erwarten, dass wir hier dann eben eine größere Stichprobe relativ zeitnah noch bekommen werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben das in das Jahr, die Ergebnisse für das Jahr 2025 in den Anhang zu schieben. Soweit erstmal dazu zum Umfang. Ich gehe dann hier jetzt in das Executive Summary und werde mich anhand dessen entlang unserer Studie langhangeln. Und beginne noch einmal mit dem Ziel. Also das Ziel für unsere Studie ist ganz wichtig. Wir haben das auch in einem Disclaimer am Anfang nochmal hervorgehoben. Es geht nicht darum, eine Art Guidance zu erschaffen. Es geht auch nicht darum, irgendwas im Sinne von Name and Shame zu machen, sondern es geht darum, die aktuelle Diskussion zu Anticipated Financial Effects zu informieren und zu zeigen, was Unternehmen bereits tun. Wir gucken uns da, wie gesagt, die TCFD Recommendations an, die ESRS oder Draft Simplified ESRS und die IFRS Sustainability Reporting Standards. Diese drei eben, weil das drei große Frameworks und Standards sind, die Anticipated Financial Effects Reporting beinhalten, mit leichten Abweichungen natürlich, und wo wir hier also die Hoffnung hatten, dass wir hier dann auch eine ganz gute Stichprobe mit hoffentlich aussagekräftigen Erkenntnissen erhalten. Wir gucken uns jeweils die 20 größten Unternehmen gemessen anhand der Marktkapitalisierung Ende 2024 an aus UK, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Türkei. Beim letzten Mal hatten wir in der GFA-Sitzung noch angedeutet, dass wir uns Mexiko zusätzlich für das Jahr 2025 angucken wollten. Im Jahr 2024 ist es so, dass die Türkei tatsächlich das einzige Land war, was die IFRS für einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes schon umgesetzt hatte. Im Jahr 2025 sollten das mehr Länder sein, zum Beispiel auch Tansania, Bangladesch, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Mexiko. Mexiko hatten wir uns vorgenommen. Wir haben auch die Daten, soweit das ging, erhoben. Allerdings haben wir die gleiche Beobachtung gemacht wie bei der Türkei und das sehen wir eben auch in anderen Ländern. Im ersten Jahr der Berichterstattung gibt es noch zum Teil auch in den ersten Jahren, gibt es noch Erleichterungen, dass die Berichte eben nicht gleichzeitig mit den Finanzinformationen veröffentlicht werden müssen. Und in Mexiko konnten wir tatsächlich von den 20 größten Unternehmen nur 5 Berichte finden. Wir haben auch bei kleineren Unternehmen nicht wirklich dann weiter mehr was finden können, haben dann auch irgendwann aufgehört zu suchen, einfach weil klar war, dass die Daten noch nicht vorliegen. Da es uns jetzt nicht sinnvoll erschien, 5 Berichte aus Mexiko mit aufzunehmen und gegenüber dem anderen kompletten Sample zu stellen, zumal wir ja 2025 auch nur im Anhang haben, haben wir uns eben dazu entschlossen, Mexiko hier nicht mit zu berücksichtigen, die anderen Länder auch nicht, weil es eben zu wenig Berichterstattung gibt, die wir bereits jetzt beobachten können. Und dementsprechend haben wir uns nur auf die 5 Länder bezogen, die wir auch beim letzten Mal in der GFA-Sitzung schon vorgestellt hatten. Also nochmal.
Vielleicht kurz nochmal eine Rückmeldung aus dieser SAF-Diskussion. Also die haben ja dann auch nochmal über das Setup gesprochen, beispielsweise in Australien, die ja jetzt auch, und das ist ja ein prominentes Beispiel, die derzeit erste ISSB-Berichte durchschieben. Da gab es auch nochmal so ein Guidance-Dokument zur AFE und da wird wahrscheinlich auch noch was kommen. Aber das können wir nochmal besprechen, ob wir da irgendwie nochmal eine Cross-Reference dahin machen oder nicht. Das würde ich aber jetzt erstmal dann wieder offline nehmen. Nur nochmal den Hinweis, also da gibt, dass sich da noch was in Australien da tut scheinbar. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sowas Ähnliches im nächsten Jahr nochmal machen würde, dann hätte man auch wesentlich mehr. Australien hat ja auch das Geschäftsjahresende oft zum 30. Juni, sodass die Berichte auch erst danach zu erwarten sind.
Genau. Also ich wollte nur darauf hinweisen und die haben auch nochmal so eine Art Guidance-Dokument da produziert in dem Zusammenhang. Wollte ich nur nochmal.
Ah, die Australier auch oder war das New Zealand?
Australier selber, so wie das da dargestellt wurde.
Ja, das wusste ich nicht. Also Neuseeland hatten wir auf dem Schirm, das haben wir hier auch nochmal zitiert. Aber gut, danke, das können wir dann auch noch mit aufnehmen.
Ja, können wir bei offline nochmal besprechen dann. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen.
Gerne, danke. Ja, was wir finden, wird jetzt nicht überraschend sein für alle die beim letzten Mal dabei waren, aber wir haben festgestellt, dass die EU-Unternehmen, also aus Frankreich und Spanien, weniger über Anticipated Financial Effects berichten als die Unternehmen aus den übrigen Ländern, also tatsächlich wesentlich weniger, ungefähr 25% der EU-Unternehmen in unserer Stichprobe berichten, während es bei den anderen im Schnitt ungefähr 75% sind. Und fast alle oder praktisch alle EU-Unternehmen ziehen eben die Transitional Reliefs, also dass sie jetzt in den ersten Jahren oder in dem Fall eben im ersten Jahr der Berichterstattung noch nicht über Anticipated Financial Effects berichten mussten. Eigentlich war ja vorgesehen, dass tatsächlich diese Erleichterung auch nur fürs erste Jahr gilt. Im Quickfix der EU-Kommission ist allerdings dieser Transitional Relief nochmal ausgeweitet worden, sodass der auch jetzt noch gilt. Und wir daher im Jahr 2025 auch tatsächlich noch die allermeisten Unternehmen haben, also eigentlich genau die gleichen Unternehmen, die über AFE berichten und dementsprechend auch die gleichen, die nicht über AFE berichten, also ungefähr 3/4, die das nicht tun. Wir haben ansonsten eben in den anderen Jurisdiktionen wesentlich mehr beobachtet. Was wir über die Unternehmen hinweg sehen, ist, dass sich die Berichterstattung größtenteils auf umweltbezogene Risiken konzentrieren. Die Berichterstattung über Chancen ist niedriger, das ist dann ungefähr zwischen 70% und 80%, die tatsächlich auch über Chancen berichten. Sehr wenig wird berichtet über Sozial- oder Governance-Topics. Also das sind nur zwei Unternehmen in unserer Stichpunkte, die das tun. Also der Rest konzentriert sich allein auf die Environmental-Topics. Wir sehen, und jetzt kommen wir zu unseren Hauptfindings, wir sehen tatsächlich eine große Diversität in den Praktiken, wie Bericht erstattet wird. Wir haben die folgenden Beobachtungen. Punkt A ist erstmal noch basierend auf unserem Vergleich der Standards. Wir sehen, dass es bestimmte Erleichterungen in den IFRS und den ESRS gibt, die es den berichterstattenden Unternehmen erleichtern sollten, über AFE-Bericht zu erstatten. Also zum Beispiel haben wir in den IFRS SDS Undue Cost or Effort drin, das in Draft Simplified ESRS jetzt auch aufgenommen. Und wir haben ein paar andere Sachen, die erleichtern sollen, wie Unternehmen darüber Bericht erstatten. Allerdings ist es für uns jedenfalls aus der aktuellen Guidance und aus den aktuellen Standards, die vorliegen, noch unklar, ob und wenn ja, wie weit Unternehmen tatsächlich über ihre bisher bestehenden Reporting Practices hinausgehen. Und da haben wir zwei Sachen, nämlich einerseits das Risk Reporting, was wir dann auch im Management Reporting haben, und andererseits die Finanzberichterstattung mit den Notes an sich. Das ist jetzt hier zusammengefasst, weil eben in beiden nicht ganz klar ist, wie weit soll man denn jetzt tatsächlich über das hinausgehen. Man hört manchmal anekdotisch jedenfalls, es sollte doch eigentlich nicht viel mehr sein als das, was sie bereits schon tun. Die Daten sollten schon vorliegen. Andererseits sieht man es aber nicht klar in der Guidance tatsächlich, wenn das so intendiert wäre. Und daher haben wir das hier noch einmal erstmal als Finding aufgenommen, das sich nicht aus der Empirie ergibt, sondern aus dem, wie wir die Standards eingangs nochmal konzeptionell verglichen haben. Punkt 2 ist, dass sehr wenig Unternehmen tatsächlich die Reporting Reliefs, die in den Standards in den Standards aufgeführt sind, auch tatsächlich nutzen. Wir haben da ja verschiedene Reliefs vorgesehen, zum Beispiel, wenn es sich um vertrauliche Informationen handelt, deren Veröffentlichung geschäftsschädigend wäre, dann kann man von der Veröffentlichung absehen. Außerdem, wenn Skills, Resources und Capabilities fehlen, haben wir 4 verschiedene Reliefs aufgezeigt und die werden praktisch kaum benutzt. Also das sind vereinzelt mal Unternehmen, die das tun.
Ganz kurz mal eine Frage. Wir sehen alle nur immer noch die erste Seite von dem Report, wenn ich das richtig verstehe. Ist das so gedacht oder wolltest du dort durchgehen?
Welche Seite ist denn das jetzt? Ist das Seite 4, immer, wo ich bin?
Nee, tatsächlich die erste Seite, also das Heckblatt.
Nee, das ist nicht gemeint.
Okay, gut.
Das tut einen Moment. Ach je, dann haben Sie jetzt bestimmt gefragt, was redet der eigentlich?
Das war alles noch schlüssig, nur dann, genau, die Frage war
jetzt ganz wurde es schwierig. Recht. Okay, genau. Sehr gut, dann... ich gehe mal raus aus dem Vollbildmodus dann und springe mal so hier rein. Tut mir leid. Jetzt sieht man dann hoffentlich die Seite, wo ich eigentlich war.
Ja, genau.
Okay. Ein Ding. Ich hatte das nicht auswendig gelernt. Ich hatte die richtige Folie.
Nee.
Ja. Also, genau, Punkt A, jetzt nochmal für alle, genau das war das, was ich eben erzählt habe mit dem Hauptfinding erstmal auf Basis unserer konzeptionellen Gegenüberstellung, dass eben nicht ganz klar ist, wie weit Unternehmen über ihre bisherigen Berichterstattungspraktiken hinausgehen sollen. Punkt B ist dann die Transitional Reliefs, auf die ich eben eingegangen bin. Wir sehen eben, dass die Reliefs für das erste Jahr in den ESRS und auch durch den Quickfix dann nochmal tatsächlich von praktisch allen EU-Unternehmen, die nicht berichtet haben, auch gezogen werden. Für die Studie jetzt ist das natürlich schade, dass wir dann den Quickfix in dem Falle haben, weil wir da eben dann jetzt noch nicht eine größere Stichprobe tatsächlich auch von AFE-Disclosures haben. Aber wir haben eben in den anderen Jurisdiktionen dann tatsächlich ja immer noch einen relativ hohen Anteil an Unternehmen, die Bericht erstatten. Nur sehen wir da eben keine große Veränderung, wie gesagt, in der Türkei, einfach dadurch, weil wir noch so wenig Unternehmensberichte haben. Und in der Schweiz und in UK sehen wir auch wenig Bewegung, einfach weil sich da natürlich auch nichts am regulatorischen Rahmen geändert hat. Beide Länder sind dabei, die IFRS auch umzusetzen, also die in Zukunft dann auch vorzuschreiben. Sie sind dabei, das zu implementieren, aber derzeit gelten dort noch die TCFD-Recommendations. In unterschiedlichen Ausprägungen, also wen es interessiert, wir haben das in sehr langen Fußnoten nochmal aufgeführt, wie in den Ländern genau die einzelnen Vorschriften sind. Das ist ganz interessant, was da noch so einzelne kleine Unterschiede sind, aber das ist, glaube ich, jetzt etwas zu weitführend, wenn ich das auch noch erzähle. Punkt C ist dann, dass wir beobachten, und hier kommen wir dann nochmal deutlicher auf die Herausforderungen, die wir aus unseren Daten sehen, ist, dass einige Unternehmen nicht deutlich zwischen den gegenwärtigen finanziellen Effekten und den zukünftigen finanziellen Effekten unterscheiden, also Current Financial Effects und Anticipated Financial Effects. Wir sehen das insbesondere bei den Unternehmen, die auf ihre Notes Disclosures verweisen. Da haben wir ein paar, wir hatten das auch beim letzten Mal vorgestellt, die sagen, dass es in ihren Notes Disclosures Angaben zu Anticipated Financial Effects geben würde. In den Notes selber allerdings finden wir nur Informationen über Current Financial Effects, also das heißt über Ereignisse, die sich bereits in der Vergangenheit abgespielt haben oder tatsächlich auch Ereignisse, die sich zwar in der Zukunft ergeben werden, die allerdings derzeitig schon in der Finanzberichterstattung wiederfinden, beispielsweise über Rückstellungen. Und wir sehen das auch an anderen Punkten, auch bei Unternehmen, die tatsächlich über AFE berichten, auch außerhalb der Notes, dass oft AFE und CFE zusammen abgehandelt wird. Hier können wir natürlich jetzt nicht unterstellen, dass die Unternehmen auch Schwierigkeiten haben, das zu unterteilen, weil wenig Unternehmen tatsächlich eindeutig sagen, das ist CFE, das ist AFE. Aber allein aus dieser Vermischung und aus diesen Unternehmen, die eben ganz eindeutig auf die Notes verweisen, wo wir nur CFE finden, entnehmen wir, dass noch nicht alle Unternehmen eindeutig eine Zuordnung treffen können, was ist CFE und AFE. Wir wissen natürlich, und das gilt für alles, was ich sage, wir wissen nicht, ob sie es nicht können, aber wir sehen zumindest, dass sie es nicht getan haben. Und eine Erklärung ist eben, dass da noch nicht ausreichend klar ist, wie man das eigentlich tun soll. Und das möchten wir hier mit unserer Studie auch aufzeigen, wo man gegebenenfalls noch offene Punkte hat. Wir sehen bei Punkt D, und der gehört ganz eng zu dem Punkt C dazu, dass einige Unternehmen auch ihre Sustainability-related Financial Effects noch nicht ganz klar von größeren Markteffekten oder anderen Geschäftseffekten trennen. Und da möchte ich nochmal ein Beispiel in Erinnerung rufen, was wir beim letzten Mal hatten. Das war von National Grid, die eine sehr anschauliche Darstellung tatsächlich haben zu der erwarteten Nachfrage, das ist ein Energieunternehmen, zur erwarteten Nachfrage nach Energie. Und die haben das aufgeteilt über verschiedene Jahre, über verschiedene Räume, also geografische Räume, auch in verschiedenen Klimaszenarien. Und das ist sicherlich auch für Investoren keine irrelevante Information, würde ich jetzt einfach sagen. Es ist aber in dem Sinne kein Anticipated Financial Effect, weil wir eben bei Anticipated Financial Effects immer einen klaren Link brauchen zu Sustainability-Related Risks and Opportunities, zur, hier steht Financial Position, Financial Performance or Cash Flows. Und die Nachfrage an sich, also wenn ich nur eine Nachfrage projiziere, ist eben dieser Link zur Financial Position, Financial Performance oder Cashflows noch nicht eindeutig gemacht. Also wir sehen, wir können aus der Nachfrage heraus ja auch einige Effekte haben. zum Beispiel, wenn wir annehmen, die Nachfrage sinkt, dann wirkt sich das sicherlich negativ auf unsere Umsatzerlöse aus. Allerdings haben wir vielleicht auch, je nachdem, wie sich die Cost of Sales dadurch verschieben, auch da nochmal Effekte, sodass nicht ganz klar ist, wie jetzt tatsächlich sich das eben auf diese drei Aspekte auswirkt. Das haben wir also klar unterschieden in unserer Erhebung, und wir sehen, dass Unternehmen es nicht immer klar unterscheiden und dass deswegen vielleicht auch noch nicht ganz klar ist, was ist denn jetzt eigentlich ein Anticipated Financial Effect, den wir berichten, und was ist dann eben ein anderer Effekt, den wir haben, oder ein Impact, den wir haben, der aber kein Anticipated Financial Effect ist. Wir sehen, und das schließt auch wieder daran an, dass einige Berichte oder die meisten Berichte tatsächlich in verschiedenen Ausprägungen wichtige Informationen noch nicht angeben, die notwendig wären, die AFE-Berichterstattung tatsächlich auch zu verstehen. Wir haben da vier verschiedene Punkte, die wir analysieren. Also das eine ist, dass wir zum Beispiel oft nicht angegeben haben, ob die Werte, wenn wir uns jetzt im Bereich der quantifizierten AFE bewegen, ob diese Werte abgezinst sind oder nicht abgezinst sind. Wir wissen auch oft nicht in der AFE-Berichterstattung, und zwar von ungefähr der Hälfte der Unternehmen, wenn es sich um klimabedingte Risiken, entweder Transitionsrisiken oder auch physische Risiken handelt, wissen wir nicht genau bei 50%, auf welches Klimaszenario oder Transitionsszenario sich das Unternehmen eigentlich bezieht. Was natürlich wichtig wäre, um die Daten zu vergleichen. Und so sehen wir also eine Reihe von Punkten. Wir haben das eben an verschiedenen Stellen durchgeprüft, inwieweit Unternehmen darüber berichten. Und wir haben diese Punkte, die wir aufgeführt haben, eben so eingestuft, dass wir denken, es wäre notwendig, da zumindest Angaben dazu zu machen, um einen sinnvollen Vergleich zwischen Unternehmen herstellen zu können, weil man ansonsten die Methodik und die zugrunde liegenden Annahmen nicht versteht. Was wir hier mitnehmen, ist auch, dass wir denken, dass eben Unternehmen zum Teil noch Schwierigkeiten haben, tatsächlich herauszufinden oder herauszustellen, welche Information notwendig ist in der AFE-Berichterstattung. Was also in dem Fall nicht im Standard drinsteht. Wir haben in den Standards ja eben keinen, außer in den TCFD-Empfehlungen, das muss ich dazu sagen, haben wir in den anderen Standards nichts, wo drinsteht, bitte gib Klimaszenarien an. Aber wenn wir die Berichte lesen, ist das natürlich wichtig. Wenn Unternehmen sagen, wir nutzen diese und jene Klimaszenarien, dann ist es wichtig zu wissen, wo werden die denn auch in der AFE-Berichterstattung genutzt, wenn sie überhaupt genutzt werden. Das finden wir eben nicht immer. Der letzte Punkt, Punkt F, und der ist eigentlich ganz interessant, da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, und das ist ein Further Finding von oben, Punkt 2.4 in unserem Table of Contents. Und das ist, dass wir uns CDP-Berichte angeguckt haben. Also CDP, Carbon Disclosure Project, da geht es, Climate Disclosure Project? Ist mir gerade nicht sicher, Entschuldigung. Da gibt es auch noch einmal bestimmte Berichterstattung, ist eine Berichterstattungsinitiative letzten Endes, die eine ganze Reihe von Fragen hat an Unternehmen. Das ist ein langes Survey-Questionnaire, wo Unternehmen Angaben machen zu ganz vielen verschiedenen klimabezogenen Angaben. Und eine Angabe davon ist Anticipated Financial Effects, und zwar sogar quantifizierte Anticipated Financial Effects. Unternehmen können sagen, dass sie die Daten nicht haben. Unternehmen können aber auch bestimmte, also tatsächlich auch einzelne Zahlen angeben über bestimmte Anticipated Financial Effects, die sie dann quantifizieren. Und diese CDP-Berichte sind zum Teil öffentlich zugänglich. Die müssen Unternehmen nicht öffentlich zugänglich machen. 31 Unternehmen in unserer Stichprobe machen das aber. Haben das für alle Unternehmen geprüft, 31 finden wir. Was aber interessant ist, dass von diesen 31 Unternehmen fast alle tatsächlich auch quantifizierte Angaben zu Anticipated Financial Effects machen. Und das sind absolut gesehen mehr Unternehmen, also nicht mal nur relativ gesehen, sondern auch absolut gesehen mehr Unternehmen, die quantifizierte AFE-Berichterstattung vornehmen, als wir es in unserem gesamten Sample von 100 Berichten finden, wo wir uns eben nur auf die Nachhaltigkeitsberichte konzentrieren. Und das ist sehr interessant, weil sich natürlich sofort die Frage stellt, warum können Unternehmen an der einen Stelle quantifizierte AFE-Angaben machen und an einer anderen Stelle allerdings nicht. Und ein möglicher Grund ist natürlich, dass wir auch hier wieder sehen, vielleicht, dass Unternehmen noch nicht genau wissen, was eigentlich die ESRS und die IFRS SDS von Ihnen erwarten. Also dass es in der CDP-Berichterstattung schon relativ klar ist, okay, du musst diese Zahl angeben, bei den anderen aber nicht klar ist. Und dass da dann eben tendenziell eher darauf verzichtet wird, bevor man also eine falsche Angabe macht und eine Angabe, die nicht ganz eindeutig klar ist, nimmt man dann eher doch nochmal beispielsweise das Transitional Relief in Anspruch, um sich mehr darauf vorzubereiten, was in Zukunft kommt. Oder man nimmt ein anderes Relief und sagt, ich habe noch gar nicht die notwendige Information. Oder was tatsächlich einige Unternehmen auch machen, jetzt weniger im europäischen Raum, aber in anderen Ländern, die dann einfach gar nichts darüber berichten und auch keine weiteren Angaben machen.
Das kann aber auch an der fehlenden Personenidentität liegen. Also ich glaube, das ist gerade die Tanja Kastor mal kurz raus aus unserer Runde, die meines Wissens früher mal berichtet hatte, dass das jemand anders gemacht hätte und sich immer gewundert hätte, dass da was Konkretes für BASF in dem Fall rausgekommen wäre. Ne? Also aber ja. Das können wir mit ihr nochmal abklären, weil das können unter Umständen daran liegen, wie gesagt, das sind verschiedene Personen in den oder Abteilungen auch in den Unternehmen an diesen Themen dran. Wer sich um das jeweilige Thema auch kümmert, haben wir auch vielleicht noch ein paar Bewegungen drin im Sinne von, wie sich Unternehmen dazu organisieren. Ist ja auch teilweise der Effekt jetzt, dass wir sagen, so Sustainability Reporting wandert auf einmal in eine andere Community rein, der Finanzberichterstatter, wo man sagt, in deren Strukturen guckt man da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und vielleicht auch nochmal mit einem fragenderen Blick da drauf dann. Ne? Also das könnte auch ein Effekt sein in dem Zusammenhang, dass ich da das aus der Warte heraus auch anders erklären könnte, warum wir auf einmal hier Daten finden. Ne?
Ja, das ist ganz richtig. Thomas, ich sehe.
Ja, danke. Was ich in dem Zusammenhang auch gehört habe schon, ist, dass bei den Angaben nach dem Carbon Disclosure Project der Konnex zum Risiko nicht so stark betont wird, wie wir es in den ESRS und IFRS haben. Weil die Anticipated Financial Effects sind nach ESRS und IFRS-Verständnis immer im Zusammenhang mit Risiken aus Nachhaltigkeitsthemen zu sehen. Und diese Anknüpfung an den Risikobegriff bedeutet, erstmal zu gucken, was ist ein Risiko? Ein Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Ziel abweicht. Und dadurch, dass Ziele gerade bei den ESRS auch eine ganz bestimmte enge Definition haben, also es müssen sogenannte Smart Targets sein, was Tanja auch manchmal gesagt hat, ist es nach ESRS unter diesem Begriff auch nochmal eine andere Geschichte, ein AFE zu ermitteln als unter CDP, weil da sozusagen dieser Kontext zum Risikobegriff fehlt. Das ist zumindest das, was ich bislang schon mal als Erläuterung genau in dem Zusammenhang gehört habe.
Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Also das sind wichtige Punkte. Die sind jetzt schwierig hiermit in den Bericht aufzunehmen. Weil
kann man das ja anekdotisch irgendwie nochmal, also das können wir nochmal besprechen. Dann. Nur das dann so Themen,
was, ja, das können das wir machen.
Ich will, helfen könnte, das zu erklären. Ne?
Ja, genau. Also es könnte helfen, das zu erklären. Ich möchte nochmal, also warum ich das schwierig finde. Also wir können das gerne auch anekdotisch mit aufnehmen, ja. Nur zum Hintergrund ja nochmal der Studie. Also wir haben ja sozusagen eine Zweigleisigkeit. Das eine ist erstmal aufzuzeigen, wie über AFE berichtet wird. Und das andere ist, über Herausforderungen zu schreiben. Nun können wir ja nicht direkt messen, was eigentlich Herausforderungen sind. Also dazu müsste man die Unternehmen fragen. Und das tun wir in dem Falle nicht. Sondern was wir tun, ist, dass wir ja gucken, wenn alles klar wäre, dann würden wir eine perfekte AFE-Berichterstattung erwarten. Da wir keine perfekte Berichterstattung über AFE sehen, kann es sein, dass es noch Herausforderungen gibt. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an anderen Gründen, die auch noch ursächlich sein können. Das gilt ja für alle Punkte von A bis F, die wir hier haben. Dazu können wir aber anhand der empirischen Daten eben keine Aussage treffen. Das heißt, immer da, wo wir eine Abweichung sehen, ist es erstmal nur ein Hinweis darauf, dass es noch Probleme in der Berichterstattung geben kann. Wir haben aber immer dann eigentlich davon abgesehen, die ganzen anderen Möglichkeiten mit aufzuzählen, weil wir eben keine Aussage darüber treffen können, was dann tatsächlich der Grund ist.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage an den Fachausschuss auch, also bevor wir vielleicht noch zu einer allgemeineren Diskussion kommen, denn die bezieht sich auf etwas, was wir gestern besprochen hatten im letzten Tagesordnungspunkt beim SANB. Und das bezieht sich auf den Punkt A beziehungsweise auf unseren Vergleich der Standards und Rahmenwerke. Wir hatten in einer früheren Version nochmal deutlicher herausgestellt, dass die Standards und Rahmenwerke voneinander gewisse Abweichungen haben, was die AFE-Berichterstattung angeht. Also insbesondere die Draft Simplified ESRS und die IFRS SDS sind schon relativ nah aneinander. Das ist nicht perfekt gleich, aber relativ nah aneinander. Aber es gibt eben bestimmte Unterschiede, die gegebenenfalls auch noch eben Unterschiede in der Berichterstattung hervorrufen können. Und ich glaube, Susanne Fisbeck war das, die gestern auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass es diese Unterschiede gibt und es nicht immer dann ganz einfach sein könnte, das eben am Ende wieder zusammenzuführen. Und ich wollte den Fachausschuss einfach mal fragen, jetzt auch nachdem Sie den Bericht gelesen haben, ob wir diesen Punkt doch nochmal deutlicher herausstellen sollten, dass es diese Unterschiede gibt. Oder ob wir, so wie wir es jetzt gemacht haben, einfach nur zeigen, okay, es gibt Unterschiede, wir nehmen aber an, dass die erstmal für das, was wir hier auswerten, nicht von größerer Bedeutung sind.
Ja, vielleicht kann ich dazu noch kurz ergänzen, weil welche Überlegungen wir dazu hatten. Wir wollten, also es gibt ja auch, und ich glaube, die ist ja auch im Annex drin, diese wirklich sehr schöne Übersicht über die Unterschiede zwischen den einzelnen Rahmenwerken und die Anforderungen, die dort definiert sind. Wir wollten jetzt den Fokus nicht so sehr darauf legen, dass wir sagen, naja, ist ja ganz klar, dass wir diese Heterogenität haben, weil wir ja auch Unterschiede in den Rahmenwerken haben, sondern wir wollten wirklich diese grundsätzlichen Themen aufzeigen. Und deswegen haben wir das jetzt an der Stelle erstmal nicht weiter vorne thematisiert. Das war für uns der Hintergrund, dass man nicht jetzt eine Abhandlung macht über die Unterschiede in den Rahmenwerken, sondern wirklich zeigt, scheinbar ist das Verständnis von AFE immer noch ungleich, beziehungsweise machen die Unternehmen eben ganz unterschiedliche Dinge. Das liegt aber nicht daran, dass die Rahmenwerke so unterschiedlich sind, sondern tatsächlich das, was wir sehen, dass die Unternehmen eben unterschiedliche Auslegungen haben von Current Financial Effects, Anticipated Financial Effects. Also es sind konzeptionellere Aspekte als das, was in den Rahmenwerken dann unterschiedlich ist. Vielleicht das noch zur Ergänzung dazu.
Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und also genauso hatten wir das besprochen. Nachdem das gestern in der FAN-Besitzung eben aufkam, wollte mich nur noch mal interessieren, ob das eben doch wert ist, als eigenen Punkt noch mal mit herausgegriffen zu werden. Aber ich sehe schon genauso, Susanne Fisbeck meldet sich auch.
Ja, nee, ich würde das auch so sehen, wie es Kathi gerade gesagt hat, weil letzten Endes ist es vielleicht eine Schwierigkeit, wenn unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden, die man dann interpretieren muss. Aber eigentlich soll es nicht zu so großen Abweichungen in den Darstellungen und der Grund sein für so große Unterschiede. Ich würde es auch eher sehen, dass sehr viel unterschiedliches Verständnis da ist, so wie er es ja auch an anderer Stelle im Bericht quasi gezeigt hat, was denn die AFE eigentlich sind. Also es wäre einfacher, es wäre sehr konsistent auch in den Wordings, aber ich würde das auch nicht als Grund für eine starke Abweichung sehen. Weil wir sehen ja auch bei den ESRSen stark abweichende Berichterstattung, obwohl die alle selbe Wording verwenden.
Ja. Okay, super. Nee, das finde ich gut. Also wir haben das jetzt eben auch so in dem Sinne versucht darzustellen. Wir haben Unterschiede, aber ja, eben wir nehmen nicht an, dass das großartig dann einen Ausfluss in unsere Berichterstattungspraktiken tatsächlich hat, die wir beobachten. Okay, prima, danke. Ja, dann würde ich gerne natürlich auch nochmal allgemein die Frage aus der Covernote aufnehmen, und zwar, ob es ansonsten noch Fragen oder auch Anmerkungen, Hinweise, Verbesserungsvorschläge für den Bericht gibt. Ansonsten wäre nämlich der nächste Schritt, dass wir aus dem Draft dann einen finalen Report machen, den dann nochmal ins Umlaufverfahren geben und danach veröffentlichen würden.
Sven Moritz hat sich gemeldet.
Ja, Sven. Ja,
also wenn jetzt keiner aus dem Fachausschuss, die können noch eine Minute nachdenken, dann teile ich vielleicht schon mal ein, zwei Gedanken. Also erstmal hier nochmal vielen Dank für den tollen Bericht. Also ich finde es eine klasse Zusammenfassung so. Man kriegt, glaube ich, einen super Überblick, so ein bisschen ein Schlaglicht auf das Thema zu werfen von den verschiedenen Facetten. Ich finde es jetzt so auch eigentlich ganz ausgewogen, weil das ist ja immer so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung. Es ist ja im Prinzip so eine Art, also Feedback-Statement im Sinne von, wir beschreiben ja jetzt eine Empirie, also so ein bisschen Macht des Faktischen, was wir gesehen und analysiert haben. Deswegen muss man da, glaube ich, natürlich immer so ein bisschen gucken, inwieweit lehne ich mich mit, ich sag mal, einer Mutmaßung oder einer Interpretation aus dem Fenster. Aber ich glaube, so wie das jetzt beschrieben ist, fand ich das sehr gelungen. Und ich glaube auch ein, zwei Highlights, und du hast es ja auch angesprochen, die wirklich wichtig sind, nochmal diesen AfE-CFE-Kontext so ein bisschen rauszuarbeiten. Weil das ist ja, glaube ich, wirklich konzeptionell, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum das so divers ist, einfach so die Schwierigkeit, dass du mit dem AfE-Konzept halt so ein Stück weit diese Periodisierungsidee aus dem Fenster wirfst, ein Stück weit, große Zeitraum abdecken willst. Und da kommen, glaube ich, viele ins Schlingern, weil ja klar ist, also ein Financial Position-Effekt von heute, der ist gleichzeitig auch ein Anticipated-Effekt in der G&V oder vielleicht im Cashflow morgen. Also die Dinger interagieren natürlich miteinander, und das ist vielleicht auch alles noch gar nicht so zu Ende gedacht oder praxiserprobt in dem Sinne, was da jetzt wirklich sozusagen die beste Möglichkeit ist, das miteinander zu verheiraten. Insofern, glaube ich, ist das erstmal eine super Idee, darauf hinzuweisen. Und du hast ja auch gesagt, am langen Ende so Sachen wie Diskontierung, das sind dann alles so Folgefragen, die sich aus dieser Grundsatzdiskussion schon ergeben. Ne? Und ich glaube, man sieht das ja auch, für ein paar Angaben ist das irgendwie auch ziemlich schwierig, was zu machen. Ich meine, ich kann eine G&V und eine Cashflow-Wirkung, die kann ich kumulieren, aber einen Bilanzposten kann ich nicht kumulieren über Jahre. Also da wäre auch schon so ein bisschen die Frage, wie genau mache ich das eigentlich? Und insofern finde ich das für den Moment eigentlich eine sehr gelungene und runde Geschichte, da mal so ein bisschen den Finger in die Wunde, in Anführungszeichen, zu legen und darzulegen, wo die Herausforderungen bestehen. Also ich find's ein sehr gutes Dokument. So, jetzt habe ich eine sehr positive Vorlage geliefert, jetzt können die anderen noch meckern. Dankeschön.
Ja, danke.
Kathi?
Ja, meckern wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eine Frage in die Runde stellen. Wir haben ein Thema sehr stark diskutiert, weil wir auch mit EFRAG uns zu dem AfE-Projekt unterhalten hatten und dort die Rückmeldung bekommen haben, dass man ganz erschrocken gewesen sei, weil man gehört hat von Unternehmen, die jetzt eine eigene AfE-Planung gemacht hätten. Und eigentlich ist doch das Ziel, aus den bestehenden Managementunterlagen, also so Planungen etc., also Unterlagen, die im Unternehmen bestehen, diese Effekte abzulesen und dann zu berichten. Wir haben darüber viel diskutiert, weil es ja dieser Management-Approach, der ja sehr, sehr sinnvoll ist und gerade auch für AfE sehr sinnvoll ist, dann aber natürlich noch mehr die Frage aufwirft, wo unterscheiden wir uns eigentlich zur Risikoberichterstattung, die es dann schon gibt, und zu der Finanzberichterstattung, die wir schon haben, wo unterscheidet sich das dann? Denn da gibt es ja auch den Management Approach. Die Frage, die wir uns aber gestellt haben und warum Rico auch zu Recht darauf bestanden hat, das hier nicht so weit auszudehnen, ist, dass wir weder in den IFRS noch in den ESRS wirklich eine fundierte Grundlage dafür finden, dass es sich bei der AfE-Berichterstattung um einen Management-Approach handelt. Und da wollte ich nochmal in die Runde fragen, wie das vielleicht gesehen wird, wie das in der Praxis gesehen wird oder von den Prüfern gesehen wird, wie man mit diesem Thema umgeht, ob die Grundlage schon der Management-Approach ist oder ob es tatsächlich darüber hinausgehende, eigentlich nicht zur Steuerung und nicht zur Planung benutzte Ermittlung von Zahlen geht. Vielen Dank.
Ich hätte eigentlich gedacht, das müsste auf der Hand liegen, aber fragen wir mal in die Runde. Das war so ein bisschen, glaube ich, die Grundkrux, glaube ich, Kathi, wenn man sagt, das hat hinterher auch keine internen Relevanz, dann sind die Zahlen auch letztendlich meistens immer, wo ich sagen würde, was kann man tatsächlich darauf geben dann, ne?
Ganz genau, das ist genau die der Punkt, aber es ist nirgends, und Rico, korrigier mich gern, du kennst die ganzen Anforderungen jetzt viel besser im Detail, aber geht eben nirgends daraus hervor, wir machen hier den Management Approach, ihr benutzt die Daten, die ohnehin im Unternehmen vorhanden sind.
Ja, das ist richtig. Also es gibt im ESRS Knowledge Hub einen Halbsatz, der ungefähr so sagt wie, naja, dadurch, dass das sehr neu ist, gibt es noch keine etablierten Praktiken, und dadurch muss man sich auf das beziehen, was intern sozusagen vorliegt. Aber das ist nicht das, was wir, glaube ich, wollen, sondern es ist eher genau. Ja. Aber das ist das Einzige, was im Entferntesten in diese Richtung geht, jedenfalls, was ich finden konnte. Mhm.
Dann weiß ich, hatten wir noch einen weiteren Punkt an Rico Kaske gefragt oder Kati?
Also ich hätte keinen weiteren Punkt, außer dann vielleicht vom Fachausschuss den gerne nochmal einen Daumen hoch, falls es möglich ist, wenn wir dann so weitermachen, das dann eben in die Endversion bringen und dann im nächsten Schritt ins Umlaufverfahren und dann zur Veröffentlichung.
Ja, also ich denke, dass das aber nochmal ein ganz wichtiger Baustein ist. Ich sehe auch schon die ersten Daumen oben in dieser Diskussion rund um AFEs. Die entwickeln sich ja derzeit, entwickelt sich das Thema nach wie vor. Und wenn man mal ein bisschen schaut, wann und wie sich jetzt EFRAG-ISSB, das ist ja auch nochmal ein Kooperationsprojekt, das kam auch nochmal am Montag bei dieser Konferenz, SSC-Konferenz raus. Das ist sicherlich was, die sich jetzt ab zweitem Halbjahr dann nochmal genauer angucken können. Die Diskussion kann ein bisschen länger dauern, nur ich denke, das ist ein so mal sehr wertvoller Beitrag und auch ein wertvoller Baustein auch in dieser Diskussion, wenn man sagen, es gibt einen deutschen Diskussionsbeitrag dazu. Vielleicht kann ich auch nochmal anekdotisch berichten, im Sinn, dass wie gesagt, sonst ein paar involviert. Es gibt ja auch noch, wie gesagt, andere Institutionen, die sich mit dem Thema AFE jetzt aktuell beschäftigen. Beispielsweise der Schmalenbach-Gesellschaft gibt es insbesondere den Arbeitskreis Integrierte Berichterstattung oder wer ist jetzt so schön? Es geht sogar noch weiter, integriert, also nicht nur Reporting, sondern Management auch noch, wo das Thema angelandet ist und man nochmal drüber sinniert. Es ist der Jens Berger, glaube ich, gerade raus. Der hatte, glaube ich, auch am Anfang der Woche irgendwie mit Value Balancing Alliance, da gab es auch nochmal so einen Austausch mit dem ISSB zu Fragen rund um AFEs, weil die sag mal so, Verunsicherung nach wie vor hoch ist und diese Fragen einfach da eine Erklärung bedürfen. Soweit denke ich nochmal ganz, auch an Rico Kaske gerichtet, ein ganz wichtiger Diskussionsbeitrag, mal ein bisschen da mehr Klarheit reinzubringen, was sind die Herausforderungen, was wir da nochmal was Gutes mit reingeben können. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das dann auch vor der Sommerpause mal in sag mal so das Licht der Welt dann erblickt, dass wir sagen, das ist nochmal ein Beitrag jetzt zu dieser Diskussion. Ja, also ich sehe jetzt keinen Widerstand, sondern Unterstützung an Rico Kaske gerichtet. Und so würde ich vorschlagen, das geben wir es dann nochmal in der Endfassung in die Runde und würden das dann auch sagen wir so in den nächsten Wochen dann auch veröffentlichen. Ganz herzlichen Dank.